Wir hausen ja nicht als ein neutraler Geist in einem geschlechtsbestimmten Körper, wie so das Gespenst in der Maschine, wie das der Philosoph Ryle gesagt hat, sondern wir leben als ein bestimmtes Ich und wir leben leibhaftig. Wir leben und leiben als Mann oder als Frau in Unterschieden, die fundamental reichen. Und aus diesem Lebensverständnis heraus, meine ich, hat man schon den biologischen Sachverhalt. Nicht bloß biologisch zu denken, sondern human. Damit will ich Folgendes sagen. Bitte denken Sie nicht, wir sind erstmal ein Tierkörper und dann haben wir da drin auch noch Verstand mehr oder weniger. Und Freiheit mehr oder weniger, meistens weniger als mehr. Sondern wir sind als ganze Menschen. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Kochkunst, während die Tiere nicht kochen. Ne? Also schon das Leibliche ist beim Menschen in einer anderen Dimension, menschlich, als beim Tier. Man kann mich nicht von dort her orientieren. Und dann ist ja auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern erstmal von dort her zu denken. Das heißt, es ist fundamental etwas anderes, ob ein Mensch von seinem Leib her darauf angelegt ist, einen Menschen in sich zu empfangen oder in einen Menschen einzudringen. Ist eine fundamentale Andersbestimmung, ob jemand von seiner Leiblichkeit her dazu bestimmt ist, 9 Monate einen beginnenden Menschen, einen kleinen Menschen in sich zu beherbergen oder nicht. Das ist doch nicht nebensächlich. Das muss doch das Selbstverhältnis, das Weltverhältnis und das Verhältnis zu anderen fundamental unterscheiden. Der Unterschied ist alles andere als eine Petite Différence. Wenn ich wirklich Leib ernst nehme und ich sage, das ist nur ein Körper, wo die Seele, die ich bin, drinsteckt. Der Plato hat gesagt, die Seele, das ist der Mensch. Nein, nein, das ist nicht christlich. Leib und Seele ist der Mensch. Das ist der ganze Mensch. Was dann im Einzelnen männlich oder weiblich heißt oder heißen soll, das ist nun wieder schwer zu bestimmen, weil das nicht bloß aus der Biologie allein zu nehmen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht einfach bloß aus den Kulturen. Weil es da alles Mögliche gibt, was dort dann jeweils für männlich und weiblich gilt. Deswegen meine ich, ist es zwar Unfug, von einer männlichen oder weiblichen Physik oder Mathematik zu reden, aber es ist sehr voll sinnvoll, von einer Weise zu reden, auf männliche oder weibliche Weise zu glauben, zu philosophieren, zu denken, Theologie zu treiben. Das prägt den Menschen durch und durch, wie ja schon auch die verschiedenen Völker etwas prägen. Man spricht von einer deutschen Philosophie und einer französischen Philosophie oder italienischen. Erst recht muss man natürlich sprechen von einer männlichen oder einer weiblichen, das ist ja fundamental prägend. Je weniger nah am Zentrum etwas ist, desto eher kann man es vernachlässigen. Also bei der Mathematik ist wurscht, als für alle 2 mal 2, 4. Ne? Aber was das jeweils bedeutet, ist dann schon eine andere Sache. Also diese Ausprägung, die mit hineingehört. Andererseits kann man es nicht auf den Begriff bringen, was männlich und weiblich ist. Warum? Weil man Begriffe immer nur zwischen Arten festlegen kann. Ich mache erstmal eine Gattung, Lebewesen, und dann kommt die spezifische Art, Lebewesen mit Vernunft oder Lebewesen ohne Vernunft. Mann und Frau sind aber keine 2 Arten, sondern sind 2 Ausprägungen derselben Art. Darum muss man sich nicht wundern, dass man philosophisch nicht sagen kann, was männlich oder weiblich ist. Ist das deutlich, nicht? Also wirklich auf Begriff bringen kann ich immer nur Arten. Mann und Frau sind keine Arten, deswegen werden Sie dann niemals eine vernünftige philosophische Definition dafür finden. Sondern Sie haben immer eine konkrete Ausprägung von dieser Urbestimmung, die natürlich erstmal eine biologische ist. Geschlechtlichkeit ist ein biologisches Faktum. Und dann sind männlich Wesen, die Spermien produzieren. Und weiblich sind Wesen, die Eier produzieren. Das ist die Basis. Und jetzt muss ich das Ganze menschlich lesen. Und dann prägt sich das dort aus, so wie der Mensch zum Beispiel ein Wesen der Sprache ist. Alte Definition, der Mensch ein Sprachwesen. Aber sagen Sie mir mal, wie die Sprache menschlich geht. Esperanto ist es sicher nicht. Nee? Es gibt nicht die menschliche Sprache. Sondern es gibt Englisch, Französisch, Deutsch oder so, die gelernt werden muss. Und was heißt jetzt die Sprache? Sehen Sie, und so ja auch. Männlich und weiblich, ich habe einerseits die biologische Bestimmung, ich weiß zugleich, dass das etwas über die Person sagt und kann es aber konkret immer nur in den verschiedenen Kulturen fassen. Wie hätten wir uns also unser Gerufensein als Mann und Frau zu denken? Wie gesagt, der erste Zugang muss diese Naturbestimmtheit sein, die Weitergabe des Lebens, was aber kein glücklicher Ausdruck ist. Denn Leben ist ja nicht einfach ein Strom und wir geben ja auch nicht einfach unser Leben weiter, sondern wir ermöglichen einem neuen Menschen sein Leben zu beginnen. Wir sind ja nicht die Schöpfer unserer Kinder. Wir sind noch nicht mal Ursache im eigentlichen Sinn, sondern wir stellen die Bedingungen her dafür, dass es zur Verschmelzung kommen kann. Aber die erste Bestimmung von Geschlechtlichkeit ist genau dieser Blick der Fortpflanzung. Den hat man früher einseitig im Blick gehabt, bloß. Kein Wunder, dass das Pendel nach der anderen Seite ausschlägt. Und ich meine, das sei die neue Tabuisierung, dass man von dieser Zukunftsdimension nicht spricht. Deswegen ist ja auch dann kein Unterschied mehr eigentlich zu sehen zwischen heterosexueller und homosexueller Vollzug. Wenn ich die ganze Zukunftsdimension weglasse, wenn ich es stehen lasse, einfach bei dem Miteinander, dann ist genau dieser eigentliche Kern der Geschlechtlichkeit aus dem Blick gelassen, dieses Wunder, dem wir alle, jeder von uns und jede von uns, wie wir hier sitzen, unser Dasein verdanken. Merkwürdigerweise haben die Philosophen damit immer Probleme gehabt. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Philosophen meistens Männer waren. Und die wollten nicht dran denken, dass sie mal angefangen haben als ein blutiges Bündel zwischen den Beinen einer Frau. Darum haben die eher über den Tod nachgedacht als über die Geburt. Vor allen Dingen auch deswegen, weil man den Tod sich geben kann. Das Leben kann man nur geschenkt bekommen. Das ist einfach eine andere Dimension, die hier hineinkommt. Man kann da auch nichts machen. Eine Frau bekommt von einem Mann geschenkt, ihr Muttersein. Und ein Mann bekommt von einer Frau geschenkt, sein Vater sein. Beide schenken dann dem Kind das Leben und das Kind schenkt ihnen, dass sie Eltern sind. Das ist eigentlich das Geschehen, um das es dabei geht. Also es geht nicht um Reproduktion der Art, sondern hier geht es schon um ein Schenken und sich schenken lassen. Es ist nicht wahr, dass die Spitze unserer Freiheit das ist, was wir selber können. Sondern die Spitze unserer Freiheit ist, einem anderen einzuräumen, zu ermöglichen, meine größte Möglichkeit auszuspielen. Vater sein bekomme ich geschenkt von meiner Frau, Mutter sein bekommt sie von mir geschenkt. Das kann man nicht selber machen, das kann man nicht selber erwirken und tun, das lässt man sich schenken. Das ist die Grundbestimmung, die dort schon hineingehört, auf dieser Stufe. Das wäre also zu meditieren für das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe und auch entsprechend für das Verhältnis und die Bedeutung von Mann und Frau füreinander außerhalb der Ehe. Mann und Frau sind gemäß der Schrift auch nicht bloß für die Kinder da, sondern zunächst mal füreinander. Und wenn da die Rede ist von der Hilfe und die Leute dann darauf hinweisen, ja, die Frau ist ja nur eine Gehilfin, im ersten Schritt erweitere ich diese männlich zentrierte Position der Bibel, indem ich sage, einer ist des anderen Hilfe. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass das Wort Hilfe, was dort steht, Eser, 16 Mal in der Bibel von Gott selbst verwendet wird. Von seinem Helfen, Retten und Erlösen. Das ist nicht irgendeine Assistentin, so wie Gott nicht unser Assistent ist. Was heißt denn Hilfe? Saint-Exupéry in New York, während Frankreich besetzt ist, schreibt einen Brief an seinen Freund, den Juden Leon Werth, der unter deutscher Besatzung in Frankreich lebt, dem er den kleinen Prinzen gewidmet hat. Und dem schreibt er einen offenen Brief und schreibt dort drin, ich muss dir helfen dürfen zu leben. Das ist in meinen Augen die kürzeste und deutlichste Beschreibung von Freundschaft und von Menschlichkeit. Ich muss dir helfen dürfen zu leben. Einander helfen dürfen zu leben. Denn tatsächlich heiraten ja die Leute nicht erstmal zum Kinderkriegen, sondern weil sie sich lieben. Dieses Zueinander gehören ist also der Punkt, der erst mir gegeben ist. Also einander helfen dürfen zu lieben, erleben ist für mich die prägnanteste Bestimmung für Menschsein und Menschlichkeit. Die Lateiner sagen dann einfach Humanitas. Die Griechen sagen Philanthropia. Menschenfreundlichkeit. Und so wird das ja auch übersetzt. Weihnachten, nicht Weihnachten, ist erschienen uns die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. Heißt auf Lateinisch einfach Humanitas. Im Griechischen sagt man es etwas länger.